Wer von euch ist denn 1,58 Meter groß? 57, 59, kommt. Nee. 60. Okay, 60, gut. Dann hast du etwas mit dieser Frau gemeint. Euch trennen 2 Zentimeter. Du startest gut. Also 2 Zentimeter nur, ist nicht viel, ne? Ah, ich glaube, diese Frau kennt jeder, oder? Das ist die Königin von England, Queen Elizabeth II. Monarchin, sitzt schon seit 64 Jahren auf dem Thron. Ist 90 Jahre alt. Wahnsinn. Die Frau kann LKW fahren. Und die hat erst im Zweiten Weltkrieg hat die gedient. Die ist das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche und geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und die hat 5000 Hüte in ihrem Kleiderschrank. Wie ist das wohl, wenn man eine Königin trifft? Da gibt es ganz klare Regeln, wie man sich verhalten muss. Die Queen grüßt immer zuerst. Man spricht eine Königin nicht einfach an, das geht nicht. Die Hand entgegenzustrecken ist verboten. Wie ehrt man eine Queen? So, mit einem Hofknicks, so wie Angelina Jolie es da macht. Eine Königin darf man nicht einfach so berühren, ohne es vorher, dass sie die ganze Sache einleitet. Michelle Obama hatte überhaupt keine Berührungsängste. Die hat nämlich das gemacht, was man nicht machen darf. Die hat die Königin einfach umarmt. Da war ein Aufschrei, ging da durch Großbritannien. Ja, gekrönte Häupter. Unsere Nationalelf, die stand auch schon vor gekrönten Häuptern. Wie haben Sie sich wohl gefühlt, als Sie den Papst trafen? Ich finde, sieht die Nationalelf eher aus wie kleine Jungs, die sich noch die Hosen runterziehen müssten. Und unser Bundestrainer fuchtelt nervös an seinem Jackett rum. Ja, wie fühlt man sich da, wenn man solche Leute trifft, solche Persönlichkeiten? Auch die Kanzlerin guckt ein bisschen irritiert. Aber Franziskus schafft es, die Atmosphäre etwas aufzulockern. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was das für ein Gefühl sein mag, wenn man berühmt ist, wenn man von allen geehrt wird, wenn alle dein Gesicht kennen, so wie diese Berühmtheiten hier. Ich glaube, die meisten kennen wir aus dem Fernsehen. Die stehen im Rampenlicht oder mal selber im Rampenlicht stehen. Wow, so geehrt zu werden, das muss doch ein ganz tolles Gefühl sein, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist das eigentlich richtig, wenn Menschen so geehrt werden? Ehre, was bedeutet das denn? Ist Ehre im Alltag etwas anderes als sonntags im Gottesdienst? Ja, ihr habt es sicher schon gemerkt, das Thema heute ist Ehre. Genau, die Sache mit der Ehre. Was ist überhaupt damit gemeint, jemandem Ehre zu geben? Was bedeutet das? Ich gebe jemandem Ehre. Habt ihr eine Idee? Ja. Ja, super. Wer hat noch eine Idee?
Ja.
Wertschätzung, genau. Keiner hat eine Idee, was Ehre bedeutet oder wenn ich jemanden ehre. Ja, ja. Ja, das mit Achtung zu tun, genau. Respekt, Achtung. Ja, ihr seht, das ist gar nicht so einfach, ne? Bewunderung. Das hat auch was mit Respekt zu tun, genau. Ja, auch das ist ganz lieb. Ich glaube, wir sind schon durch. Danke, Jörn. Ja, ich habe noch eine andere Form der Ehrerbietung gefunden. Da kommt aber einiges rein, was ihr gerade genannt habt. Das ist ein Knallerbild, oder? Wisst ihr, wie man sowas nennt? Da gibt es einen Begriff für. Das ist das Celebrity Worship Syndrome. Ja, das ist ein medizinischer Fachbegriff. Weil jeder Dritte neigt zum Anhimmeln von Persönlichkeiten, von Idolen, von Stars. Dabei spielt es keine Rolle, ob es das Idol überhaupt wert ist, dass man ihn anhimmelt. Das ist schon interessant. Bei der Vorbereitung ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ein Mensch in sich ehrlos sein kann, auch wenn die ganze Welt sich vor ihm verneigt und ihn hofiert. Oder ein Mensch kann in sich ganz viel Ehre haben und weit und breit keiner merkt es. Das ist alles möglich. So, das Thema Ehre ist ja breit gefächert. Ihr habt das gerade schon mal so ein bisschen gespürt. Und ich habe versucht, heute das alles so auf einen kleinen Punkt zu bringen, damit das für uns auch praktisch wird. Warum ist es für uns gut, wenn wir Gott die Ehre geben? Und da sind mir drei Bibelstellen wichtig geworden, die uns zeigen sollen, welche Form von Ehre für uns im praktischen Leben hilfreich sein kann. Aber zuerst möchte ich mal diese Begriffe, die ihr jetzt auch schon genannt habt, aufnehmen und ein bisschen erklären, damit wir da in diese Begrifflichkeit ein bisschen weiter reinkommen. Da ist zum einen Begriffe rund um die Ehre, das ist zum einen die Ehre, Respekt haben wir schon gesagt, und Würde. Das sind so die drei Begriffe, die rund um die Ehre sind, die eigentlich Ehre bedeuten. Fangen wir mal oben an, die Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht schon in unserem Grundgesetz. Unsere Würde erhalten wir von Gott, weil Gott uns gewollt hat und weil er uns ins Leben gestellt hat. Er hat uns zu seinem Ebenbild erschaffen. Und weil Gott der Inbegriff aller Ehre ist, haben wir diese Würde durch sein Sein. Es ist in uns festgelegt. Und Gott hält auch an dieser guten Bestimmung fest, wenn wir das verfehlen. Wenn wir es vom eigenen Verhalten und Leistung unabhängig, unsere Würde. Die verlieren wir nicht. Die ist unverlierbar. Und vom Verhalten, Qualitäten oder Leistungen vollkommen unabhängig. Mit der Ehre, der richtigen Ehre, sieht das da schon anders aus. Die ist durchaus von unserem Verhalten abhängig, weil es hier um eine ganz persönliche Integrität geht. Ein Mensch, der hält, was er verspricht, der tut, was er sagt. Das ist durchaus vom eigenen Verhalten abhängig. Es ist eine Selbstübereinstimmung. Ein ehrenhaftes Verhalten kann es zum Beispiel sein, wenn ich meinen Ehrgeiz darauf richte, der Anerkennung und des Lobes würdig zu sein, statt sie zu bekommen. Das ist ein ganz anderer Aspekt, der da reingeht. Der dritte Punkt, Respekt, bedeutet, dass ich die Ehre eines anderen anerkenne, somit ein positives Urteil über die Ehre eines anderen habe. Es heißt, dass man Respekt nicht einfordern kann, sondern dass sie verdient werden muss. Da habe ich was Schönes gelesen, gestern in der Zeitung. Der scheidende Präsident Barack Obama, der hat vor 2 Tagen seinem Vizepräsidenten Joe Biden während seiner Verabschiedung größten Respekt erwiesen. Und Obama ehrte John Biden mit der höchsten zivilen Ehrung von der USA, nämlich die Friedensmedaille. Und Biden war mit dieser Sache völlig überrascht, der wusste das nicht. Und Obama ehrte ihn nicht nur für das, was er politisch getan hat, sondern auch das, was er menschlich gemacht hat, was menschlich ihn ausmacht, seine Freundschaft und seine ehrliche Herzlichkeit während der Dienstzeit. Und Biden verlor im Laufe seines Lebens seine Frau, eine Tochter und seinen Sohn. Und wisst ihr, wie Biden reagiert hat bei der Ehrung? Er drehte sich um und weinte. So, wie ist es denn, wenn ich diese drei Facetten der Ehre, die wir da jetzt eben so haben, auf Gott beziehe? Die Bibel fordert uns auf, Gott die Ehre zu geben. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht, bringt ihm Opfer dar und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Braucht Gott überhaupt unsere Ehre? Wie sieht Gottes Selbstübereinstimmung aus? Gott sagt, was er tut. Gott tut, was er sagt. Gott sagt, was er denkt. Gott hält, was er verspricht. Er handelt in Treue zu seinem Bund und seinen Verheißungen. Und wir haben eben gehört, seine Herrschaft hört niemals auf. Die Herrschaft der Königin Elisabeth wird irgendwann aufhören. Aber dieser König, diese Herrschaft, die hört niemals auf. Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Gottes Ehre ist eine Gegebenheit, zu der niemand mehr etwas beitragen muss. Aber nicht jedes seiner Geschöpfe erkennt Gottes Ehre an. Es gibt Menschen, die ihn verleugnen, verkennen oder auch verlästern. Demnach ist die Ehre Gottes steigerungsfähig. Sie muss nicht hergestellt werden, aber sie soll anerkannt werden. Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ich habe gelesen, dass sogar Sturm, es muss im Psalm stehen, dass sogar Sturm und Gewitter Gott ehrt. Das fand ich bemerkenswert. Das zeigt, dass die Ehre Gottes ein zu verwirklichendes Ziel ist. Es ist etwas in Bewegung, es ist mittendrin. Johannes drückt das so aus. Bei uns Menschen sieht es da auch schon mal anders aus. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei Gott. So, was macht es denn mit uns, wenn wir die Ehre bei Gott oder die Ehre bei den Menschen oder in der Welt suchen? Ich habe mal versucht, da ein bisschen näher reinzukommen und habe ein Schaubild erstellt, weil ich finde, Schaubilder geben immer so einen schönen Überblick. Ich kann Gott die Ehre geben oder der Welt die Ehre geben. Wenn ich Gott die Ehre gebe, dann gibt mir das Klarheit. Habt ihr das schon mal gemerkt im Gottesdienst oder im Gebet, im Lobpreis, wenn auf einmal so glasklare Gedanken kommen, als ob da einer so einen Schleier wegzieht und etwas wird sonnenklar? Wenn ich der Welt die Ehre gebe, diese falsche Ehre, von der wir eben gehört haben, dann führt das zur Verwirrung. Damit meine ich, dass es grauer wird und dass Grenzen verschwimmen. Wer klar sieht, der schätzt Hohes hoch und Niedriges gering. Der sieht einfach das, was ist. Verwirrung bringt Hohes und Niedriges durcheinander. Wer so sieht, der sieht das, was scheint und nicht, wie es ist. So, was hat das für Auswirkungen, wenn ich mich auf dieser linken Seite bewege? Ich ehre Gott. Ich ehre Gott. Die rechte Seite, wenn ich Hohes und Niedriges durcheinander bringe, dann bin ich der Lüge auf den Leim gegangen. Die Lüge macht gleichgültig und Gott als Inbegriff der Ehre wird ignoriert. In Jesaja steht: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. So, wie sieht denn jetzt die Ehre aus? Nein, die Ernte, nicht die Ehre, sondern die Ernte, Entschuldigung. Die Ernte, wenn ich Gott ehre, dann offenbart sich Gott noch mehr. Es wird noch heller. Wer im Licht steht, sieht noch mehr. Gott offenbart sich. Und das führt zu geistigem Leben. Wie fühlt sich geistiges Leben an? Frische, kreative Gedanken, Impulse, auch Freude erleben, ist geistiges Leben. Wenn ich der Welt zu viel Ehre gebe, dann zieht sich Gott zurück. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Ich habe das schon erlebt, dass sich der Heilige Geist zurückzieht. Dass man das auf einmal, war man nicht mehr so nah dran. Das geht, das ist ein schleichender Prozess. Und auch hier diese linke Seite und diese rechte Seite, das ist nicht, da sind die Christen und da sind die Nichtchristen, da sind die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und da sind die nie. Nein, das geht hin und her und her und hin. So, wie sieht es denn aus, wenn Gott sich zurückzieht? Was ist denn da die Konsequenz? Zuerst mal ein geistiger Schlummer. Dann kriegst du nicht mehr so viel mit. Es wird so ein bisschen nebelig um dich herum. Und dann zieht sich Gott noch mehr zurück und es wandert in den geistigen Tod. Ja, auch das habe ich schon gemerkt in Bereichen meines Lebens, dass ich geistig tot war. Erst der Schlummer und dann der Tod. Und da hilft nur eins, weil Gott hat ein gutes Exit-Programm aus diesem Ganzen. Ja, und ich habe dieses Exit-Programm schon oft gebraucht. Wir dürfen nämlich jederzeit zu ihm kommen. Weil Gottes Güte unerschöpflich ist, können wir jederzeit aus diesem Kreislauf rauskommen und ausbrechen. Es führt zum Leben, wenn wir uns auf der linken Seite des Schaubildes befinden. Ich mache es nochmal einmal zurück. So. Es führt zum Leben, wenn wir Gott in unserem Alltag ehren und ihm Raum geben. Und da ist die Bibel voller praktischer Beispiele. Ich habe 3 unterschiedliche Situationen der Bibel gefunden, die, wie ich denke, in diesen Bereich hineinpassen. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber ich habe 3 rausgezogen von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen und vollkommen unterschiedlichen Ausrichtungen. Aber alle 3 haben ein Ziel, Gott in ihrem Leben groß zu machen und ihm alle Ehre zu geben. Und da fange ich an mit den Heiligen Drei Königen. Wir haben am 6.1. das Fest der Heiligen Drei Könige gefeiert. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich vor dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 3 Männer machen sich auf einen weiten, langen Weg. Geführt durch einen Stern, geführt durch ihre Sehnsucht. Eine Sehnsucht, mehr zu erfahren und den Grund zu erkennen, was hinter diesem wunderbaren Licht verborgen ist. Der Weg war bestimmt ganz schön mühsam. Und ob sie zwischendurch gezweifelt haben auf diesem langen Weg? Als der Stern stehen blieb und ihre Suche ein Ende hatte, waren sie überglücklich. Kennt ihr das Gefühl, etwas Besonderes gefunden zu haben? Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Wie begegnet man einem König? Wir haben das eben schon gehört. Wie begegnet man einem König? Dieser König war ganz, ganz anders. Die äußeren Umstände haben nicht davon abgelenkt, dass doch der König aller Könige lag. Es würde niemals eine größere Anbetung geben in dem Leben dieser 3 Männer. Die würden das niemals erleben, dass nochmal eine größere Form der Anbetung kommt. Sie beugten sich und brachten dem König das dar, was wertvoll war, ihre Schätze. Und diese Schätze waren mit den 3 Weisen weit gereist. Und wir wissen nicht, wie viel diese Schätze den Männern überhaupt wert war und wie lange diese Männer gebraucht haben, um diese Schätze zu sammeln. Deswegen wissen wir auch nicht, was diese Schätze im Einzelnen für die Männer wert waren. Wir wissen nur, sie holten diese Gaben, diese Schätze hervor und gaben sie Jesus. Also ich stelle mir jetzt mal vor, die Schätze waren eingepackt, weil die mussten ja lange, hatten eine lange Reise mit sich. Ich stelle mir das vor, dass die eingepackt waren in viele Tüchern. Sie holten sie hervor und packten die aus und gaben es Jesus. Habt ihr vor Gott schon mal Schätze ausgepackt? Für euch Wertvolles, was vielleicht ganz tief vergraben oder verpackt war? Schätze können ja ganz unterschiedlich aussehen. Und sich von einem Schatz zu trennen, kann total wehtun, weil an meinem Schatz hängt mein Herz. Und auch wenn der Schatz noch so klein ist und vor den Augen von anderen Menschen gar nicht nachvollziehbar ist, dann können Dinge auf einmal ein Schatz sein. Und da möchte ich euch von einer Sache erzählen, wo ich einen Schatz hatte und das gar nicht gedacht hätte, dass das ein Schatz ist. Ich habe über einen längeren Zeitraum Kleidung, Accessoires, Taschen von einer Frau geschenkt bekommen. Und diese Frau hat einen erlesenen Geschmack. Alle Sachen, die ich bekommen habe, waren von allerhöchster Qualität. Markenware, teilweise echt teuer. Einfach tolle Klamotten. Und ich war richtig dankbar dafür, weil die hätte ich mir niemals kaufen können. Und was soll ich euch sagen? Die standen mir auch noch gut. Also richtig, es passte alles. Und ein Designertäschchen an der Schulter kann ja auch nicht schaden, ne? Ja. So, und jetzt denkt man, boah, alles super, alles perfekt. So, und dann kam Gott ins Spiel. Der hat mir irgendwann gezeigt, dass das Tragen dieser Sachen, der Besitz dieser Sachen, mir gar nicht gut tut. dass an diesen wunderschönen Teilen das Wort Abhängigkeit klebt. Und zuerst habe ich gedacht, ich hätte mich verhört. Sind ja schließlich nur Sachen. Und wisst ihr, woran ich gemerkt habe, dass Gott den Nagel auf den Kopf getroffen hat? In mir breitete sich ganz langsam Widerstand auf. Machte sich so breit in mir. Ich wollte nämlich gar nicht darüber nachdenken, die Sachen abzugeben. Ja, das dürfte ja auch gar nicht wahr sein, weil jetzt hat man schon mal so was Schönes im Kleiderschrank und warum soll das Ganze denn nicht gesund sein? Und der Kampf, der dauerte einige Zeit und ich wusste, das ist ein wichtiger Kampf und ich wusste, dass ich diesen Kampf nicht verlieren darf. Und ich wusste, dass dieser Kampf entscheidend ist für meine geistige Entwicklung. Dann holte ich viele Säcke und packte alles weg. Und ich war dann erstaunt, als ich alles aus den Kleiderschränken in die Säcke gepackt habe, wie deutlich sichtbar das in meinem Kleiderschrank war. Ja, und schon während des Packens merkte ich, dass ich auf einmal Freude in mein Herz bekam. Und als ich die Sachen dann verschenken durfte, war ich richtig erleichtert. Es war ein richtig erleichtertes, freies Herz. Und ich bin so froh, dass Gott mich aufgefordert hat, mich von diesen Sachen zu trennen, mich von dieser Abhängigkeit zu lösen. Und es hat mir so gut getan, Gott damit zu ehren, ihm diesen Schatz zu bringen. Ja, hervorzuholen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus den Schränken und auch zu überlegen, was gehört denn noch alles dazu? Und abzugeben, Gott damit die Ehre zu geben. Die nächste Geschichte, die zeigt, wie wir Gott ehren können, steht in Lukas. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und den Ruhm deines Volkes Israel. Ein alter Mann, der nach dem Willen Gottes lebt und auf dem, wie die Bibel sagt, der Heilige Geist ruht. Ich stelle mir Simeon als Persönlichkeit vor, bei der man spürt, dass der Autorität besitzt. Also wenn man dem begegnet, so stelle ich mir den vor. Eine Autorität, die darin begründet ist, weil Simeon eng verbunden mit dem Geist Gottes lebt und sich von diesem Geist bewegen lässt. Was mögen wohl Maria und Josef gedacht haben, als Simeon zielstrebig auf sie zugekommen ist und Jesus aus ihren Armen genommen hat? Gott hat seinen größten Wunsch erfüllt. Wie lange wartete er wohl schon auf die Hilfe für Israel? Ob er zwischendurch gedacht hat, er würde das nicht mehr erleben, er würde vorher sterben, es wäre zu spät, er wäre zu alt, er hätte die Zeit verpasst? Habt ihr auch schon Zusagen von Gott bekommen, auf die ihr wartet? Habt ihr auch schon gedacht, das ist aber lange her, dass ich diese Zusage bekommen habe? Ich habe sie vielleicht verpasst. Ich bin vielleicht zu alt oder zu beschäftigt. Oder die Zeit ist nicht mehr da. Ich habe jetzt verstanden, dass wir Gott damit ehren, wenn wir mit diesen Zusagen in Bewegung sind, genau wie Simeon, der war mit seinen Zusagen in Bewegung. Wenn wir sie nicht in irgendeine Schublade packen, sondern in Gedanken bewegen und aussprechen vor Gott und vor Menschen. Der Glaube kommt vom Hören. Wann haben wir das letzte Mal über die Zusagen Gottes mit anderen gesprochen? Mit Gott gesprochen und mit anderen gesprochen? Ich möchte euch dazu ermutigen, weil es nicht nur Gott ehrt, sondern Hoffnung und Kraft freisetzt. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt, als ich meine Zusagen mit Menschen, die gemeinsam mit mir unterwegs sind, geteilt habe. Das setzt Kraft frei, das ehrt Gott. Und weil Gott nur die Wahrheit sagt, dürfen wir an dieser Wahrheit festhalten. Damit machen wir Gott groß und ehren ihn. Der dritte Punkt, den ich rausgesucht habe, steht in Lukas. Noch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen. Tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen die Menschen dort zu lehren. Was war vorher passiert? Die Gemeinde Jesu wuchs. Die Apostel und die Nachfolger Jesu lebten zusammen und sie hielten fest zusammen. Die Bibel sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Mit den Aposteln geschahen machtvolle Wunder. Und jeder sprach, das Volk sprach mit Hochachtung von ihnen. Das weckt Neid. Die jüdische Gemeinde, die jüdischen Geistlichen, die Hohepriester, die ließen die Apostel gefangen nehmen. Und schon in der ersten Nacht erlebten sie das Wunder und Gott führte sie aus diesem Gefängnis heraus. Das haben wir gerade gehört. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott euch aus etwas herausgeführt hat? Es gibt ja viele Sachen, die einen gefangen halten können. Es gibt Gedankengebäude, es gibt Verhaltensweisen, die wie Gefängnisse sein können. Es können auch Worte sein, die einen festhalten und gefangen halten. Worte, die wir selber sagen oder die andere über uns mal ausgesprochen haben. Ich habe selber schon Gefängniserfahrung. Und es gibt in meinem Leben Bereiche, die, ich möchte mal sagen, hinter Gittern sind. Hinter Gitter bedeutet eingeschlossen sein. Nicht das Leben in der vollen Bandbreite zu haben. Und ich weiß ganz sicher, dass Gott kein Interesse daran hat, dass wir Zeiten haben hinter Gittern. Das will Gott nicht. Er will, dass wir frei sind. Und deswegen schickt er seine Engel, genau wie da. Und das passiert heute noch, dass Gott Engel schickt. Vielleicht anders als da, obwohl es wäre toll, wenn man mal einen richtigen Engel sehen würde. Aber wann stand das letzte Mal ein Engel vor euch und hat euch Licht gebracht? Sind wir bereit, wie die Apostel rauszugehen? Und gehen wir dann auch den nächsten Schritt? Wie können Engel heute aussehen? Engel können Menschen sein, mit denen wir unterwegs sind, die uns kennen, denen wir wichtig sind. Gott ehren heißt, ihm zu gehorchen und ihn bekennen. Mir sind Verse, die nach der Befreiung der Apostel gekommen sind, die sind mir wichtig geworden. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht. Das sagt die Tempelwache zu den Hohepriestern. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht. Das hat mich angepiekst. Lebe ich so, dass es den Vorschriften entspricht? Welchen Vorschriften? Den Vorschriften von Gott? Oder den Vorschriften, die die Welt mir gibt? Oder meinen eigenen Vorschriften? Die Vorschriften der Welt können uns gefangen halten und wir merken es gar nicht. Da haben wir eben das Schaubild gehabt. Das macht grau, das verschwimmt. Und die Vorschriften dieser Welt haben eher etwas mit Hochmut zu tun als mit Demut. Ich kenne Gedanken des Hochmuts. Wenn ich mir nichts sagen lassen will, oder lieber meinen eigenen Vorschriften oder meinen eigenen Gedanken, meinem eigenen Willen gehorchen will. Gott sagt, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber geehrt werden. Hochmut kommt vor dem Fall, aber der Ehre geht immer Demut voraus. Es gibt Engel, die stehen an unserer Gefängnistür und die wollen uns dabei helfen, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Und diese Engel können Menschen sein, die Verantwortung für uns übernommen haben, die uns begleiten auf geistigem Wege. Die Engel haben heute auch moderne Namen. Buchautoren können auch Engel sein. Habt ihr schon mal ein Buch in der Hand gehabt und habt gedacht, das steht vielleicht schon ganz lange in eurem Schrank, in eurem Regal, Buchregal. Ihr habt vielleicht mal zwei Seiten drin gelesen, es dann weggetan und dann irgendwann kommt so ein Impuls und ihr nehmt dieses Buch zur Hand und fangt es an zu lesen. Das ist mir schon oft passiert. Und dann auf einmal sagst du, boah, und dieses Buch, das habe ich schon so lange, warum habe ich das denn noch nicht gelesen? Ja, da war die Zeit noch nicht da, jetzt ist die Zeit da. Das sind die Impulse Gottes, das sind die Engelmomente. Wie viele Engel haben schon versucht, deine Tür zu öffnen? Und du hast die Tür wegen irgendwelcher Vorschriften geschlossen gehalten, wegen irgendwelcher Vorbehalte oder wegen irgendwelcher Gedanken, deiner eigenen oder den von anderen Menschen. Es kann auch sein, dass Menschen Türen zuhalten, andere Menschen. Dass Menschen einen davon abhalten wollen, rauszugehen und ins Licht zu treten. Gott ehren heißt hören, demütig sein und sich rausrufen lassen. Ich habe jetzt die drei Bibelstellen nochmal zusammengefasst. Ehre, wem Ehre gebührt. Da sind die drei weisen Männer. Die verlassen das Gewohnte und suchen, bringen ihre Schätze zu Christus. Ein alter Mann wartet auf die Begegnung mit dem Messias, glaubt fest an die Zusage. Die Apostel werden aus der Gefangenschaft befreit, bekennen Christus. Gott ehren heißt loslassen, ankommen und loslassen. Gott ehren heißt in Bewegung bleiben, an die Zusagen Gottes glauben, bewegen. Gott ehren heißt gehorchen, hören, sich herausrufen lassen. Was sagt die Welt dazu? Die Welt flüstert dir ins Ohr, halte fest an dem, was du willst. Gott sagt dazu, gib mir deine Schätze. Und ich zeige dir, welche Schätze ich für dich habe. Gott ehren heißt loslassen. Die Welt sagt, erkenne deine Stärke und Macht. Gott sagt, erkenne meine Stärke in dir, wenn du mit mir Gemeinschaft hast. Gott ehren heißt in Bewegung bleiben. Gib dir alle Ehre, denn das bist du dir wert, sagt die Welt dir. Gott antwortet, gib mir alle Ehre. Erkenne, dass du mir alles wert bist und du wirst leben. Gott ehren heißt gehorchen. Gott gehorchen führt zum Leben.